Guten Abend zu Das. Schön, dass Sie dabei sind. Unseren Gast heute kennen Sie bereits. Er ist einer der Journalisten bei ARD aktuell und hat insgesamt 16 Jahre als Korrespondent und Studioleiter aus Washington und Peking berichtet. Er war Dauergast in Tagesschau und Tagesthemen, hat viele Weltspiele und Feature aus den USA und dem Reich der Mitte gemacht. Jetzt wird er seine langjährige Expertise nutzen, um das ganze Große zu erklären, die geopolitischen Zusammenhänge und die Rolle Deutschlands in einer neuen Weltordnung. Er ist der neue Host des NDR Info Erfolgspodcasts Streitkräfte und Strategien. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Ausnahmejournalist Stefan Niemann.
Uiuiui, danke schön.
Mehr ging nicht.
Mehr ging
nicht. Ich habe alles reingepackt und rausgeholt.
Danke, ja, genau, schön, wieder hier zu sein.
Hast du aber auch verdient. Und ich habe gehört, du hast für deinen neuen Job schon die Koffer gepackt. Warum?
Ich habe die Koffer gepackt, weil die NATO mich mitnimmt zu einem Manöver im Baltikum. Montag geht's los. 4 Tage sind wir da unterwegs in Estland und auch in Litauen. Und ich freue mich drauf mit Kamerateam mittendrin. Die sogenannte Ostflanke, da wird geübt. Der Ernstfall, eine Bedrohungslage, man ahnt, worum es gehen könnte. Aber ich bin gespannt darauf und freue mich da sehr drauf.
Streitkräfte und Strategien, so heißt der Podcast und verrät schon, das ist jetzt dein neues Themengebiet. Heißt es, da kannst du die ganzen Expertisen, die du gesammelt hast, sowohl im Weltreich, im Westen als auch im Osten einfließen lassen?
Ein bisschen schon, aber es geht um Expertise in Außen-, Verteidigung und Sicherheitspolitik. Ich bin da noch nicht ganz sattelfest, sage ich ganz offen, weil man als Auslandskorrespondent ja immer auch ein bisschen Generalist ist. Aber um die Themen geht's. Das Gute ist, ich interviewe auch Experten, die sich schon viel länger mit dieser Materie befassen, um NATO, um Bundeswehrthemen. Und ich finde es super spannend, weil ich das eigentlich auch als Korrespondent immer interessiert hat, dieses Thema.
Der ARD-Journalist und langjährige USA- und China-Korrespondent Stefan Niemann ist heute unser Gast. Hier das Porträt von Andreas Moll.
Er ist im Weltgeschehen zu Hause als USA-Korrespondent.
Die Wahlniederlage vor Augen, die Schonfrist für Facebook, die Bekämpfung der Wirtschaftskrise.
Und als Korrespondent in China, ARD-Journalist Stefan Niemann, Slawist und Russlandkenner. Seine Expertise profund und präzise.
Ich habe in Washington viel mit NATO zu tun gehabt. Auch da mit Streitkräften und Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Ich habe in China gelebt und gearbeitet. Die Chinesen sind auch eine militärische Weltmacht geworden.
Ob Trumps Amerika, Putins Angriffskrieg auf die Ukraine oder Xis China, der ARD-Journalist hat das große Ganze im Blick und ist die neue Stimme von Streitkräfte und Strategien, dem Erfolgspodcast von NDR Info. Aktuell ist seine Analyse und Expertise besonders gefragt zwischen gestern und heute.
Leider hat das Thema Krieg Konjunktur durch den Angriffskrieg der russischen Truppen auf die Ukraine. Das hat Berichterstattung über den Krieg wieder aktuell gemacht.
Einschätzungen zur Weltlage vom langjährigen Auslandskorrespondenten und ARD-Journalisten Stefan Niemann.
Ja, und eine Expertise, die umso wertvoller ist, wie gesagt, weil du eben zwei Weltmächte kennengelernt hast und von dort berichtet hast, aus den USA und aus China. Auslandskorrespondent Stefan, das ist ja für viele der absolute Traumberuf. Du warst es immerhin 16 Jahre lang. 16 Jahre lang hast du aus dem Ausland berichtet. Wie war es für dich ganz generell?
Ein großes Abenteuer. Jeder Tag toll, also arbeitsreich natürlich, aber ich habe es geliebt. Der NDR war gut zu mir. Ich durfte auf beiden Posten länger bleiben, als die Polizei erlaubt. Eigentlich sind so unsere Zeiten da 3 bis 5 Jahre, dann wird man abgelöst. Ich habe das Glück gehabt, dass ich in beiden Posten da länger bleiben durfte und habe jeden Tag genossen. Das ist schon toll.
Das war nicht nur Glück, das war auch eine Menge Kompetenz, die dich da hat bleiben lassen. Du hast eben viel berichtet, du warst in aufregenden Zeiten da. Wenn du jetzt mal so vergleichst, China warst du ja um die Jahrtausendwende, in den USA 2012 bis 2020. Was war die spannendere Zeit?
Also die aufregendere war die erste Korrespondentenzeit in Asien. Alles fremd, alles neu. Ich habe ja Slawistik studiert und hatte mich eigentlich auf Russland und Moskau so ein bisschen eingestellt. Dann wurde es China. Ich konnte kein Wort sprechen. Ich konnte mich da nicht orientieren. Habe von vorne angefangen. War 30, als ich nach Peking ging. Und mit meinem 5-jährigen Sohn, der dann da zur Schule ging. Das war aufregend. Das erste Mal alles ganz toll. In Amerika war ich schon ein bisschen älter, ein bisschen abgeklärter. Da war es nicht ganz so exotisch. Ja. Jedenfalls nicht während der Obama-Jahre. Während der Trump-Jahre wurde es dann auf andere Weise aufregend und atemlos. Das war natürlich auch spannend. Das war auch aufregend in vielerlei Hinsicht. Aber es waren völlig unterschiedliche Erlebnisse. China eher so Barfußjournalismus, wie wir sagen, Entwicklungsland noch unterwegs, ziemlich anstrengend, Asien. Und in Washington ja dann Weltmacht, Weißes Haus. aus viel auch große Politik, die mit Europa zu tun hatte, auch mit der NATO schon. Das war ein bisschen anders, ein bisschen gedämpfter vielleicht. Obwohl es natürlich aufregende Seiten in Amerika auch gibt, auch beim Reisen.
Dieses China in der Zeit, um die Jahrtausendwende, was war da das Besondere? Außer, dass wir gar nicht so viel wussten, weil wir noch gar nicht so genau hingeschaut haben wie heute.
Also es war schon eine selbstbewusste und auch in Teilen nationalistische Macht, aber eben noch nicht so mächtig, so groß wie heute. Man spürte das aber. Es gab so eine merkwürdige Mischung zwischen Minderwertigkeitskomplex und Größenwahn. Auch bei den Chinesen als Volk. Die fühlten sich immer so nicht ernst genug genommen und wollten ernst genommen werden wie Amerika auch. Das spürte man schon. Aber es war eben ein Aufbruch, die waren noch nicht in der Welthandelsorganisation. Deng Xiaoping lebte noch, Hongkong war am Anfang, als ich da war, ja noch britische Kolonie, kehrte dann zurück. Das war diese Schalte zu Uli Wickert. Also es war spürbar, dass diese Nation langfristig plant und auf der Weltbühne eine dominierende Rolle spielen will. Heute sehen wir, dass sie das geschafft haben.
Und es war auch die Zeit, bei uns hat Gerhard Schröder regiert, wo viele deutsche Unternehmen nach China gegangen sind. Diese Joint Venture, die damals gebildet wurden.
Richtig. Mit großen Koffern unterschriebener Verträge ging es dann zurück. Und es wurde immer gestritten, Moneten oder Menschenrechte. Also so die Frage, dürfen wir mit den Chinesen überhaupt Geschäfte machen? Die drangsalieren die Tibeter, die Uiguren in Xinjiang, die muslimische Minderheit da. Schröder hat dann diesen Rechtsstaatsdialog erfunden und hat gesagt, wir helfen denen ein bisschen Demokratie zu lernen. Ist nicht so gekommen, wie wir heute sehen, aber genauso war es. Und wir haben relativ viel Know-how auch hergeschenkt in der Hoffnung, dass wir den Riesenmarkt erobern. Jetzt sehen wir, dass die Chinesen uns technologisch in vielen Bereichen abhängen. Mhm. Autoindustrie, Solarindustrie sind die vor uns.
War es für dich manchmal gefährlich in diesem Staat, der die Rechte eben ganz anders wertet, als wir
also
zu arbeiten?
Also nicht gefährlich im Sinne, ich habe Angst, im Kerker zu landen und gefoltert zu werden oder in einem Straflager zu verschwinden. Aber wir wurden bespitzelt, wir wurden abgehört. Ich bin auf dem Tiananmen, auf dem Platz des himmlischen Friedens, verhaftet worden, weil wir da illegalerweise über eine Falun Gong-Demonstration, das war so eine Sekte, die verboten wurde, von den Chinesen berichten wollten. Da drohte die Ausweisung. Joschka Fischer wollte sich einschalten. Wir haben das dann selber so hinverhandelt, dass ich mit einem 2-monatigen Arbeitsverbot während meiner Sommerferien davon kam und bleiben konnte. Aber es war schon, man spürte, dass man drangsaliert wird, vor allem wenn es um Dalai Lama ging, Tibet, Tiananmen-Massaker, diese Falun Gong-Sekte, Menschenrechte. Mhm. Das haben sie nicht so gern gehabt. Da wurden auch unsere Satellitenübertragungen, die über das chinesische Zentralfernsehen liefen, manchmal abgeschaltet. Mhm. Da wurde der Bildschirm schwarz während der Tagesschau.
Als du wieder zurück warst, warst du erst ein paar Jahre hier in der Zentralredaktion, hast auch aktuell gearbeitet, bist auch der Experte eben für China geblieben. Kein Wunder, du warst eben 8 Jahre, wie du ja gerade gesagt hast, auch dort. Und bis dann nach Amerika. Wir waren beide noch zusammen, als Obama inauguriert wurde. Also
2008 war schon mal so ein Schnupperaufenthalt, genau, die historische Obama-Wahl. Ja.
Und dann bist du aber richtig als Korrespondent hingegangen, 2012. Ja. Und da war Obama, der große Obama-Hype, heute schon fast eine vergessene Figur, weil wir uns so auf Trump jetzt konzentrieren, dass man sich schon richtig aktiv zurückerinnern muss, wie großartig damals doch die Stimmung war. Ne?
Die Stimmung war großartig. Ich war 2012 in Chicago, auch in der Halle, als er wiedergewählt wurde und rauskam und wieder gefeiert wurde wie ein Rock- und Popstar. Ich habe in der zweiten Amtszeit von Obama ein bisschen auch eine Entzauberung gesehen, auch bei mir selber. Also diese Obama-Manie, die es in Deutschland ja gab, der wurde ja geliebt bei uns und verehrt sehr. Er war auch ein Präsident, der Millionen von Illegalen abgeschoben hat, relativ ruppig, mehr als sein Vorgänger Bush. Er war auch ein Präsident, der den Drohnenkrieg, den völkerrechtlich ja zum Teil kritisch zu sehenden Angriffe auf irgendwelche Terrorzellen überall, viele Leute liquidiert im Namen Obamas, den wir hier so bewundert haben. Also da war nicht alles toll. Trotzdem war es natürlich eine ganz andere Zeit und für die Demokratie sehr viel gesündere Zeit als die wir danach erlebt haben.
Man hatte zumindest das Gefühl, die Welt ist noch in Ordnung und jetzt in Unordnung. Wir zeigen auch aus dieser Zeit gerne dich als Korrespondenten.
Mit dem größten Konjunkturprogramm seit Jahrzehnten versucht Amerikas neue Regierung, den drohenden Absturz abzuwenden.
Doch Patentrezepte gegen Amerikas Wirtschaftsmisere kann Obama nicht bieten. Die Wähler würden den Amtsinhaber auch fragen, warum er das Land dann nicht früher auf Erfolgskurs geführt hat.
Die Anhänger von Trump fordern, je nachdem, wo er liegt in den Auszählungen, entweder sofort aufzuhören mit dem Zählen oder eben weiterzumachen mit den Zählen, weil sie hoffen, dass er noch gewinnt.
Es wäre am Ende der Supreme Court, der den Präsidenten in die Schranken weist, wenn er seine Befugnisse überschreitet oder die Verfassung verletzt. So soll die Gewaltenteilung funktionieren.
Ja, noch gar nicht lange her und trotzdem sind die Themen jetzt völlig andere.
Ja, naja, das mit der Gewaltenteilung bereitet uns heute noch mehr Sorge, weil er natürlich gelernt hat aus dem in der ersten Amtszeit. Da war er ja reingestolpert. Er hatte gar nicht damit gerechnet, dass er gewinnt, war unvorbereitet, hatte ja auch nicht das richtige Team zusammen. Die Minister, die ihn dann so ein bisschen eingerahmt haben, die wussten ja zum Teil noch, wie man transatlantische Partner behandelt und wie Despoten und Diktatoren und haben ihn noch so ein bisschen eingerahmt. Jetzt hatte er aber dazwischen 4 Jahre Zeit, sich genau zu überlegen, wie er es anders macht, auch an wem er sich rächen will. Dazu gehört die Justiz, dazu gehört die Wissenschaft, dazu gehören Teile der Zivilgesellschaft. Und deswegen erleben wir jetzt einen ganz anderen Trump, der ja dabei ist, die Demokratie auszuhöhlen oder sogar abzuwickeln. Also das mit der Gewaltenteilung, die Sorge müssen wir uns schon wieder machen. Er wäre am liebsten der König von Amerika, der von allen bewundert wird und der machen kann, was er will.
Ich glaube, so fühlt er sich auch wie der König von Amerika. Donald Trump ist seit Januar zum zweiten Mal amerikanischer Präsident. Und wie gesagt, er bringt die Welt mit seiner America-First-Politik in Unordnung. Und warum auch Betriebe im Norden die Auswirkungen des sogenannten Trumpismus spüren, das zeigt Ann-Britt Backenbüll.
Er präsentiert sich als Kämpfer gegen ein vermeintlich korruptes Establishment. Und tatsächlich bin ich derjenige, der die Demokratie für die Menschen in unserem Land rettet. Gibt sich als Außenseiter, der für die vergessenen Amerikaner eintritt, der die US-Interessen über alles andere stellt. Diese Länder betteln darum, einen Deal zu machen. Sein Führungsstil konfrontativ, autoritär. Durch diese Methoden prägt US-Präsident Donald Trump laut Politologe Michael Stark maßgeblich ein Phänomen.
Trumpismus, das ist eine nationalistische und rechtspopulistische Bewegung, die sich in den USA so über die letzten 15, 20 Jahre herangebildet hat. Das Ziel besteht darin, dem Rest der Welt die amerikanischen Vorstellungen, wie Trump sie sieht, aufzudrücken.
Trump gibt sich als Galionsfigur dieser Strömung. Seine Gegner, die Eliten. Egal ob Politik, Wissenschaft, Medien oder Wirtschaft. Eines seiner Lieblingsinstrumente, Zölle. Ökonom Henning Vöpel vermutet dahinter folgendes Ziel.
Weil er daran glaubt, diese Industriearbeitsplätze zurückholen zu müssen. Das ist sein Versprechen. Natürlich unter enormen ökonomischen Kosten.
Die America-First-Handelspolitik trifft auch Lennart Schulenburg. Sein Betrieb im schleswig-holsteinischen Stockelsdorf exportiert weltweit diese industriellen Röntgensysteme. Mit bis zu 50% Umsatzanteil sind die USA für ihn ein extrem wichtiger Markt.
Die Situation ist natürlich hochgradig besorgniserregend, weil diese Zölle werden Unternehmen treffen weltweit. Und das wird die Weltwirtschaft nach unten ziehen und dann in letzter Instanz auch irgendwann bei uns ankommen.
Zu den Kunden des Weltmarktführers gehören SpaceX, Blue Origin oder Boeing. Sie alle sind auf seine einzigartigen Systeme angewiesen. Das erleichtert ihm die Situation.
Bereits letztes Jahr haben wir eine Taskforce gegründet und haben uns überlegt, was können wir tun, wenn dieses Zollszenario eintritt. Haben zusammen mit einem Rechtsberater aus den USA unsere Vertragsbedingungen so angepasst, dass wir als Unternehmen im Fall eines Eintritts nicht für diese Zölle aufkommen müssen.
Ein möglicher Kollaps der Weltwirtschaft. Trump lässt das kalt. Wer seine Ansichten nicht teilt, wird unter Druck gesetzt. So wie die Wissenschaft. Schon jetzt sind Fördermittel in Milliardenhöhe eingefroren.
Die Wissenschaft ist für Trump deshalb eine Zielscheibe, weil die Wissenschaft generell eben als Autorität anerkannt wird. Und das soll beseitigt werden.
Wie sehr die Bewegung die Demokratie gefährdet, wird im Januar 2021 deutlich. Der Sturm auf das Kapitol. Die Loyalität seiner Anhänger, das Resultat eines Personenkultes rund um Trump.
wenn andere ihn bezeichnen als den größten Präsidenten seit George Washington, dann denke ich, glaubt er das inzwischen selbst.
Er ist auf einer Mission, an die er glaubt. Und solche Menschen, die sich auf einer Mission wehen, die lassen sich eben auf dem Weg dorthin auch nicht beirren.
Der Trumpismus ergibt nicht nur den USA, sondern auch der bestehenden Weltordnung einen neuen Takt vor.
Der Trumpismus und das Zollszenario, was wir gerade gehört haben, was ja viele Betriebe auch eben in Norddeutschland einfach verunsichert. Glaubst du, das wird so wie angekündigt überhaupt je, im Moment ist es ja ausgesetzt, durchgesetzt von Trump?
Nein, nicht eins zu eins. Er sieht das als riesigen Hebel. Er hat ja gedacht, dass alle sich sozusagen in den Staub werfen und zu Kreuze kriechen bei ihm und um Gnade winseln, sodass er irgendwas anderes kriegen kann. Außenpolitik ist für den ja transaktional. Er will irgendwie Cash kriegen, damit er seinen Anhängern sagen kann, seht her, Amerika geht's besser und die anderen kommen alle und geben hier ihre Geschenke ab. Jetzt merkt er aber, er beißt sich die Zähne aus in vielerlei Hinsicht. Auch übrigens an den Chinesen, die die Schiffe mit den Waren für die USA erstmal einfach nicht losschicken. Also ich habe heute gehört, in Seattle, einem der größten Häfen der USA, du kennst ihn ja, kein einziges Containerschiff, da liegt nichts. Es wird wahrscheinlich einen Engpass an Weihnachtsgeschenken geben in Amerika für die US-Verbraucher, auch Trumps Wähler, weil diese Lieferketten einfach gestört sind. Er begreift es nicht oder noch nicht. Ich glaube, es wird ihm auf die Füße fallen und er rudert ja auch schon zurück. Wird dann erstmal ausgesetzt, dann wird nachverhandelt, dann werden bestimmte Segmente ausgenommen oder die Zölle werden wieder niedriger gemacht. Es ist ja komplett verwirrend, aber für die Weltmärkte ist natürlich Verwirrung auch Gift und für alle, die investieren wollen und eigentlich Gewissheit brauchen und lange Perspektiven, ist dieser impulsive, erratische Mann natürlich Gift.
Ja, und man fragt sich ja, wie lange kann er diesen erratischen, so hast du es gerade genannt, oder egozentrischen Politikstil durchhalten?
Na lange, das weiß er ja. Er hat ja in der ersten Amtszeit auch schon so regiert. Auch mit diesen Dekreten, mit dramatischem Filzstift, Unterschrift und dann immer ins Bild gehalten wie so ein stolzes Kind, das sagt, guck mal, was ich gemacht habe. Und wenn man ihm gesagt hat als Berater, das hat doch nie jemand gewagt oder da werden sich alle maßlos aufregen, dann hat er es erst recht gemacht. Also er liebt die Provokation. Er will alles zertrümmern, was früher war. Er will alles ganz anders machen. Und es gibt im Moment ja weder im Kabinett noch in seinem anderen Umfeld Leute, die ihm noch widersprechen. Es gibt ja auch diese Kabinettssitzungen, wird auch im Fernsehen dann gerne gezeigt, wo diese ganzen erwachsenen Leute am Tisch sitzen und ihm quasi sagen müssen, was es für eine Gnade ist, für ihn zu arbeiten. Größter Präsident aller Zeiten. Und dann sitzt er da und nickt selbstgefällig. Unfassbar. Narzisstisch, geltungssüchtig. Wir wissen das alles. Und es gibt im Moment kaum jemanden, der ihn da ja, zurückpfeift, kann man nicht sagen, aber überhaupt auch nur Widerspruch leistet.
Und weil du das Stichwort kindisch benutzt hast, Kinder verlieren ja oftmals auch die Lust am Spielen und er ist ja irgendwie Dealmaker und ein Spieler. Meinst du, es könnte auch sein, dass er irgendwann sagt, Leute, macht euren Kram alleine, ich mache die Amtszeit gar nicht zu Ende, ich gebe ab an Vance?
Nein, das halte ich für ausgeschlossen. Also das ist, glaube ich, in seiner DNA nicht vorgesehen. Ja. Der ist so full of himself, wie man in Amerika sagt. Das ist, glaube ich, das kommt nicht vor, dass es jemand anders machen könnte. Im Gegenteil, er kokettiert ja damit, 2028 nochmal anzutreten. Und man darf nicht vergessen, er ist ja schon verurteilt, aber er muss natürlich auch weitere Strafverfolgung fürchten. Diese Familie ist korrupt, man muss es mal so klar sagen. Die Trumps machen sich die Taschen voll.
Hat man jetzt ja
erneut
gesehen bei der Zollankündigung.
Jetzt wieder mit der Zollankündigung, mit diesen Insidergeschäften. Viele Leute wussten ja, was da passieren würde. Hat er ja auch ganz offen im Oval Office erzählt. Der Billionär, der ein Freund von mir ist, hat so und so viel gerade gewonnen. Der so und so viel Musk lässt er da schalten und walten. Also es gibt viel, was, wenn die Rechtsstaatlichkeit sich verteidigen lässt, vor dem Gericht noch mal landen würde. Und wenn er das befürchtet, wird er umso mehr versuchen, länger zu bleiben, als die Polizei und noch die Verfassung erlaubt. Also ich würde da mal noch nicht drauf wetten, dass der freiwillig geht.
Rechtsstaatlichkeit, das ist die Grundlage einer Demokratie, weil er sie immer mehr aushöhlt. Glaubst du, dass Amerika, dieses Urland der Demokratie, irgendwann auch in einer Diktatur enden könnte?
Nicht so schnell, aber die Selbstheilungskräfte der amerikanischen Demokratie, die wir auch in deiner Korrespondentenzeit noch besungen haben, das wird sich nicht. Die Demokraten werden widersprechen, die Republikaner werden widersprechen. Es gibt den Kongress, es gibt die Justiz, den Supreme Court. Inzwischen ist da doch relativ viel fast sturmreif geschossen oder mit loyalen Trump-Leuten besetzt, ja auch gezielt und systematisch besetzt, dass ich da nicht mehr so drauf schwören würde. Er greift ja auch die Medien an, die Wissenschaft, wir haben es auch im Beitrag gesehen. Das ist schon ein ziemlich massiver Angriff auf die Demokratie. Wir hatten jetzt gerade erst diese 100-Tage-Marke. Mhm. Ne? Also die schlechte Nachricht ist, es sind noch ein paar Jahre und Tage, die er Zeit hätte. Und wenn das so weitergeht und der Widerstand nicht langsam lauter und deutlicher und wirkungsvoller wird, dann wird von dieser Demokratie nicht mehr so viel übrig sein. Mhm. Und dann ist die Frage, gelingt mit Mehrheiten durch loyale Leute eine Änderung der Verfassung, ne? Mhm. Wo man reinschreibt, der macht das so toll, kann er doch noch ein bisschen länger bleiben. Xi Jinping ist auch schon so lange dabei, Putin auch, warum nicht Trump? So sieht er das ja. Mhm. Er beneidet die Autokraten und die Diktaturen auch darum, dass sie keine Amtszeitbegrenzung haben. Das sagt er auch so.
Aber wie ernst nehmen ihn die anderen Autokraten? Gerade Putin hat er vorher gesagt, oh, I make a deal, ich sorge für Frieden, ein Anruf und die Sache ist geregelt mit dem Krieg.
Also Putin ist dem haushoch überlegen in intellektueller und politischer Hinsicht, bin ich ganz felsenfest davon überzeugt. Ich war in Helsinki dabei, als die beiden bei diesem Gipfel, ich glaube 2017 war das, in einem Raum waren. Und da hat Trump gesagt, er hätte Putin gefragt, ob er in die US-Wahlen eingegriffen hätte, illegal. Und er hätte ihm versichert, er hätte es nicht gemacht. Und er würde Putin mehr glauben als den US-Geheimdiensten. Mhm. Da gab es noch eine Empörung in der Republikanischen Partei, wie man sowas Unpatriotisches sagen kann, einem Antagonisten gegenüber. Heute würde da kein Mensch mehr auch nur aufmucken. Mhm. Der kann sagen, was er will. Die Republikanische Partei ist ein Schatten ihrer selbst und im Prinzip ein Trump-Wahlverein. Die sind genauso durchgeknallt wie er, wenn ich das so sagen darf.
Wir haben einen neuen Kanzler, Friedrich Merz, und der soll oder hat vielleicht sogar schon heute mit Trump telefonieren. Ich erinnere, Merkel, da konnte Trump nicht wirklich so richtig mit umgehen.
Nee.
Meinst du, Trump und Merz werden sich besser verstehen und mehr auf eine Gesprächsebene kommen?
Schwer zu sagen. Merkel kam ja mit Bush gut klar. Erstaunlicherweise erinnere dich an dieses Wildschweingrillen,
genau.
Wie wir das sagen, beim G8-Gipfel. Ja. Waren wir ja auch. Hatte er noch irgendwie die Schulter massiert und sie zuckte so. Aber die kamen klar, weil Bush fasziniert war von ihrer Ostbiografie und der deutschen Teilung. Der war ja intellektuell, jetzt auch keine Langstreckenrakete, aber er hat sich interessiert für deutsche und europäische Geschichte und wusste, wo die Länder liegen. Bei Trump wäre ich da nicht ganz so sicher. Merz hat im Wahlkampf gesagt, wenn ich das richtig erinnere, ich habe für einen US-Konzern, BlackRock, als Aufsichtsratsvorsitzender in Deutschland gearbeitet. Ich kenne die Amerikaner, ich weiß, wie die ticken. Und er glaubt, er könnte einen Draht zu dem kriegen. Ich wäre da nicht ganz so sicher. Da sind schon viele gescheitert mit Schmeicheleien, mit Härte zeigen. Also er wäre gut beraten, wenn er da nicht zu optimistisch hinfährt, sondern bei seinen Prinzipien bleibt, Europa nicht vergisst, nicht so tun, als könnte er nur für Deutschland verhandeln.
Zumal man auch den Amerikanern zugutehalten muss, Trump ist nicht typisch amerikanisch, er ist typisch Trump.
So ist
es. Und ich glaube, das ist einmalig. Dank Trump muss Europa, muss Deutschland aufrüsten, mehr Geld, mehr Waffen, mehr Men und vor allem auch Frauenpower. Natürlich gibt es Frauen in der Bundeswehr, allerdings selten in Führungspositionen. Und die Frau, die Sarah Marcus in Kiel getroffen hat, ist deshalb eine Ausnahme.
Ruhiger ist es in ihrem neuen Job nicht gerade geworden.
Mein Terminkalender ist ziemlich voll. Ich darf 12 Schiffe führen, 12 Boote, Minenabwehreinheiten. Und die führe ich als Kommandeurin, führe die Kommandanten, halte aber natürlich auch die Verbindung zu meinen Vorgesetzten.
Inka von Puttkammer ist als Fregattenkapitänin des 3. Minengesuchgeschwaders in Kiel die erste Frau, die einen Kampfverband der Marine anführt. Für 600 Soldatinnen und Soldaten trägt sie die Verantwortung.
Ich bin selber ein Marinekind und bin damit aufgewachsen, dass mein Vater viel auf See war und erzählt hat, was er so erlebt und wie das ist. Und mich hat vor allem die internationale Zusammenarbeit gereizt. Mich hat aber auch gereizt, früh Verantwortung übernehmen zu können und einen Beruf zu haben, der Theorie und Praxis vereint.
Wichtig ist ihr vor allem der persönliche Kontakt. Später am Vormittag steht noch ein feierliches Zeremoniell an. Ein Kommandantenwechsel auf dem Minentaucher Rottweil. Wolfram Fuchs wird das Marineschiff übernehmen.
Bis jetzt sind alle guter Dinge und auch motiviert. Das heißt, ich freue mich, die Besatzung so zu übernehmen.
Die Karriere der dreifachen Mutter beginnt 2001, als die Bundeswehr alle militärischen Laufbahnen auch für Frauen öffnet. Damit war sie eine der ersten weiblichen Kommandantinnen der Marine. Vor gut einem Jahr übernimmt sie ihr neues Amt beim feierlichen Appell am Marinestützpunkt Kiel. Ein Amtsantritt in anspruchsvollen Zeiten.
Wir sind in einer ganz anderen Situation, als wir sie noch vor 4 Jahren waren. Die Dinge, die uns auf See begegnen, sind ganz anders, als sie vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs waren. Und auf diese neue Situation stellen wir uns ein, dafür sind wir da. Aber ohne Frage ist das für uns eine ganz andere Seefahrt geworden.
2 Schiffe ihrer Flotte sind bei Bedarf sofort einsatzbereit. Die Rottweil ist ein ehemaliges Minenjagdboot, heute ein Minensuchboot. Minen aus dem Zweiten Weltkrieg werden aufgespürt und unschädlich gemacht. Schon bald wird sie unter der Führung von Wolfram Fuchs ins Baltikum starten.
Besatzung Rottweil, Legestand! Herr Kapitänleutnant Fuchs, hiermit übergebe ich Ihnen das Kommando über das Minentauchereinsatzboot Rottweil.
Wolfram Fuchs wird jetzt für mehrere Monate auf See sein. Inka von Puttkammer unterstützt ihn dabei von Kiel aus. Ihre Rolle als Frau unter vielen männlichen Kollegen sieht sie gelassen. Das Problem sind eher generelle Nachwuchssorgen bei der Marine.
Insgesamt wünsche ich mir aber, dass sehr viel mehr Frauen und Männer den Dienst in der Bundeswehr antreten, weil es wert ist, für unser Land zu dienen und für unsere Werte und Freiheiten einzutreten und dafür zu kämpfen. Und da ist es mir egal, ob das Männer oder Frauen sind.
Im Juni wird Inka von Puttkammer selbst wieder an Bord sein. Für ein Übungsmanöver in der Ostsee.
Eindrucksvolle Frau, beeindruckende Karriere. Und wir unterhalten uns gerade schon über den neuen Papst. Denn es gibt jetzt einen Namen. Es ist Leo XIV. Er ist Nordamerikaner, soweit wir wissen, 69 Jahre alt. Und ich habe gerade Stefan schon gefragt, hilft das Trump, wenn der Papst jetzt Amerikaner ist?
Also er wird was draus machen, verlass dich drauf. Entweder wird er sagen, ich habe das eingefädelt.
He made the deal with the other Bischöfen.
Ja. Ich liefere euch jetzt auch noch den Vatikan. Aber ich fürchte, er wird auch ein bisschen eifersüchtig sein, dass ein anderer US-Amerikaner, wenn das denn alles so stimmt, Aufmerksamkeit bekommt. Er war ja sogar ein bisschen ungeduldig, dass er bei der Trauerfeier des verstorbenen Papstes so lange sitzen musste und nicht im Vordergrund.
Und er war ja durchaus fröhlicher als der Rest, hatte man den Eindruck, zumindest hat er einen strahlend blauen Anzug getragen, wo man sich fragte, naja, es hätte vielleicht auch ein dunkelblauer oder schwarzer sein können.
Er hatte Kaugummi dabei und hat auch auf seinem Handy rumgetippt. Also was sich gehört, ist ihm nicht ganz so wichtig.
Also wenn wir mehr wissen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, dann werden wir Ihnen das sagen über den neuen Papst. Aber Sie können sich vorstellen, jetzt laufen gerade alle den Informationen hinterher. Und viel mehr haben wir jetzt noch nicht aus der Sixtinischen Kapelle. Aber ich denke, da kommt über den Abend noch ein bisschen was rein. Weil wir gerade hier die Kommandantin in Kiel gesehen haben. Ich nehme an, lieber Stefan, dass da Erinnerungen an die eigene Dienst- oder Wehrzeit wach geworden sind.
Ich habe es nicht ganz zum Kommandanten geschafft, das würde ich nicht überraschen. Aber ich war bei der Bundeswehr tatsächlich 15 Monate, direkt nach dem Abitur, wie viele in dem Jahrgang, 86 war das. Und ich war als Funker eingesetzt an der deutsch-deutschen Grenze, die es damals noch gab. Ich hatte ein paar rudimentäre Russischkenntnisse in Wilhelmshaven, Marinestandort, ging ich zur Schule, nachdem wir aus dem Ausland zurückgekehrt waren, meine Eltern und meine Schwester und ich. Und Wilhelmshaven, also Russisch. Das hat die Bundeswehr mitgekriegt bei der Musterung und hat gesagt, haben Sie nicht Lust, was Spezielles zu machen? Mhm. Hatte ich. Und dann wurde ich ausgebildet von KGB-Überläufern und anderen in russischer militärischer Fachsprache und war dann auf so einem Turm bei Lüchow-Dannenberg in Thurau im Schichtdienst. Und wir haben also mit Peilsendern tief in die DDR und auch nach Russland, um die Sowjetarmee bei Manövern abzuhören. Ja. Und der Kreis schließt sich jetzt so ein bisschen. Ich habe damals gelernt, dass Abschreckung vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass es gut ist, wenn man weiß, was die andere Seite da macht. War ja noch Kalter Krieg. Mhm. Aber es war auch die Zeit, wo der Gorbatschow schon so ein bisschen um die Ecke guckte, wo man spürte, in Russland tut sich was, bewegt sich was. Die Hoffnung auf Demokratisierung, Glasnost und Perestroika. Ich habe dann tatsächlich Slawistik studiert. Mhm. Der Studiengang war in Hamburg so überlaufen wie nie. 500 Studenten wollten da anfangen. Alle liebten Russland. Der Feind kam uns abhanden. Dann kam ja auch der Mauerfall und die Wiedervereinigung. Aber Gorbatschow war ja in der Zeit in Deutschland ähnlich populär wie dann später Obama.
Ja, und es hat dazu geführt letztendlich, dass wir den Russen vertraut haben und dachten, das sind unsere Freunde und nicht mehr unsere Feinde. Weil so wie du und ich in der Generation aufgewachsen sind, wir hatten noch Väter, die im Krieg oder auf der Flucht waren, war ja immer der Russe der Böse und auf einmal war er der Gute.
Genau, das hofften wir. Das war sozusagen das Wunschdenken natürlich. Gorbatschow hat ja auch viel versucht in der Demokratisierung. Die Sowjetunion zerfiel, die NATO wuchs weiter, auch gen Osten. Und viele haben ja dann gesagt, jetzt brauchen wir eigentlich die Bundeswehr gar nicht mehr. Jetzt das Ende der Geschichte, jetzt wird es nie wieder Krieg geben. Und es stellt sich raus, großer Irrtum, wir hätten ein bisschen wachsamer, ein bisschen skeptischer sein müssen. Und wir hätten uns vor allem auch weniger auf den Schutz der Amerikaner verlassen müssen. Das war ja sehr bequem für uns, nicht? Also wir haben uns von den Amerikanern quasi beschützen lassen. Wir haben in Russland billige Energie gekriegt und haben uns dann als Exportweltmeister feiern lassen. Nicht ganz gerade. Das wurde übrigens in Washington, ich weiß nicht, ob das in deiner Zeit schon so war, massiv kritisiert, auch von den Demokraten. Auch von den Obama-Leuten. Und wäre Hillary Clinton Präsidentin geworden, hätte die genauso viel Druck gemacht auf Deutschland, mehr auszugeben wie Verteidigung. Das ist nicht nur Trump-Forderung. Das sehen viele in Amerika skeptisch, dass wir so viele Geschäfte mit den Russen gemacht haben zu einer Zeit, wo man schon skeptisch hätte sein müssen.
Die Tatsache, dass du bei der Bundeswehr warst, ist die ausschlaggebend dafür gewesen, dass du jetzt diese fantastische, damals muss man ja sagen, kleine, feine Sendung, Streitkräfte und Strategien hosten darfst, als Gastgeber moderieren darfst. Die gibt es seit wie vielen Jahren?
Also die Streitkräfte gibt es schon seit Ende der 80er. Ja. Das ist ein Bild aus dem, großartig, mit Perücke übrigens. Dies ist ein Grundwehrdienst, null Tage ist, glaube ich, wenn man dann durch ist nach 15 Monaten, dann macht man sich lustig über die armen Wehrdienstleistenden, die neu kommen und noch viele Tage vor sich haben. Das ist kein Einstellungskriterium gewesen. Es hilft mir ein bisschen, übrigens vor allem bei Kontakten zum Militär, zur NATO, zur Bundeswehr. Es gibt schon viele, die sagen, immerhin, sie haben gedient,
ja, glaube ich,
lange her. Aber natürlich hilft mir das jetzt nicht, mir das Expertenwissen anzueignen, das man dann braucht. Da muss ich noch reinwachsen. Trotzdem hilft es ein bisschen, zu begreifen, wie gedacht wird zum Teil in der Bundeswehr und mit zu beurteilen, Wehrdienstdebatte jetzt, ne? Ist es sinnvoll, das wieder einzuführen oder nicht? Ich denke, es wird irgendwann wieder eine Art Wehrdienst geben müssen, wenn wir dauerhaft wachsam bleiben müssen und dafür mehr tun müssen, als wir bis jetzt getan haben.
Und man muss ja auch sagen, die Sendung ist ja nichts oder nicht nur für Leute, die sich für das Militär interessieren, sondern man versteht wirklich geopolitische Zusammenhänge. Und ich nehme an, das ist auch das, was dich interessiert als Journalisten an dieser Sendung jetzt.
Genau, also wir dienstags und freitags kommt der Podcast raus, den kann man in der ARD-Audiothek hören, aber auch überall, wo es Podcasts gibt. Wir interviewen Experten und wir schätzen in der sogenannten Lage auch ein, was in der Ukraine an der Front passiert. Wir schildern, was in der Bundeswehr gerade gut oder nicht gut läuft. Wir gucken aber natürlich auch auf die europäischen Kontexte. Merz, Antrittsbesuch in Paris, nach Warschau ist er gefahren. Das hat ja auch eine Signalwirkung. Irgendwann wird er nach Washington reisen, vermutlich auch irgendwann zu Zelensky. Das beobachten wir genau und versuchen, das dann zu analysieren. Es ist also kein Podcast für Nerds, sondern es ist für interessierte Leute. Es ist auch für zum Teil besorgte Leute. Ich habe im Moment das Gefühl, wir haben ein Postfach, ein Mail-Postfach, streitkräfte@ndr.de, kann man hinschreiben. Und die Post, die wir kriegen, zeugt auch von großer Angst da draußen. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass viele, die uns hören, ihre Furcht feinjustieren. Also so ein bisschen versuchen, mit dem Gespür dafür zu entwickeln, wie gefährlich ist die Bedrohung, wird das übertrieben, ist das Alarmismus, können wir uns alle wieder hinlegen. Wird schon nichts passieren, das ist ja so dazwischen. Und deswegen haben wir großen Zulauf aus den falschen Gründen.
Ja, glaube ich, absolut. Seit dem Ukraine-Krieg auf jeden Fall, weil wir ganz wieder anders auf Krieg gucken und auf die eigene Verteidigung. Wir schauen jetzt, haben wir gerade schon gesagt, viel auf Russland, natürlich aufgrund des Aggressors. Aber natürlich dürfen wir auch China nicht aus dem Auge verlieren, zumal der Arm Chinas längst bis nach Deutschland reicht. China betreibt hunderte illegale Polizeistationen in Europa. Und Menschen, die aus Angst vor Repression aus China fliehen, sind leider auch hier nicht sicher. Lars Kaufmann.
China und sie. Untrennbar im Herzen singen die Mönche zum 70. Staatsjubiläum 2019. So soll die Welt auf Tibet blicken, geht es nach der Kommunistischen Partei. Es lebe das Vaterland. Lieber solche Propagandabilder zeigen als diese. Tibetische Mönche protestieren für ihre Unabhängigkeit kurz vor den Olympischen Spielen 2008. Der Aufstand, der damals folgt, blutig niedergeschlagen, geschätzt 80 Menschen sterben. Sonam Gonpo ist da bereits aus Tibet geflohen. 4 Tage ist er mit 2 Freunden unterwegs übers eisige Himalaya-Gebirge.
Wir hatten wenig zu essen. Unsere Kleidung war nass und zerschlissen. Zwischendurch habe ich gedacht, ich müsste erfrieren. Aber der Gedanke an unsere Heiligkeit hat mir Mut gegeben.
Die Heiligkeit, der religiöse Führer der Tibeter, der Dalai Lama. Sein Name darf bis heute in Tibet nicht genannt werden, ganz zu schweigen von Fotos.
Wir mussten Fotos von Mao, Lenin, Marx und Stalin aufhängen. Dazwischen hatte mein Vater eines vom Dalai Lama versteckt und sagte immer, die anderen sind nicht wichtig, aber seine Heiligkeit ist ein bedeutender Mann.
Der religiöse Führer der Tibeter geht 1959 nach Indien, 8 Jahre nachdem China die Macht über das Dach der Welt ergriffen hat. Aus dem Exil organisiert der Dalai Lama den Widerstand, zunächst noch mit Waffen, später gewaltfrei. Doch auch nach Maos Tod wird die Lage nicht besser. Hier heimlich gedrehte Bilder von der Stürmung eines Klosters in den 1980ern. Im Juli wird der Dalai Lama 90, immer noch im Exil. Fast 3-mal so lange, wie er einst in Tibet gelebt hat. Was nach seinem Tod aus dem Kampf für die Freiheit seiner Heimat wird, ungewiss.
Die Lage in Tibet hat sich in den letzten Jahren zunehmend verschlechtert, seitdem Xi Jinping an der Macht ist. Wir sehen, dass 1 Million Kinder in Zwangsinternaten sind, wo sie indoktriniert werden, wo sie Chinesisch sprechen müssen, wo ihnen ihr Tibetischsein aberzogen werden soll. Und natürlich sehen wir auch massive Einschränkungen im Bereich Religionsfreiheit.
Mehr als 20 Jahre bleibt Sonam Gonpo bei seinem Dalai Lama in Indien. Dort verliebt er sich in eine Deutsche, kommt 2016 nach Berlin. Weil er auch auf Tibet-Demos unterwegs ist, interessiert sich das chinesische Regime für ihn, erzählt er.
Die Polizei hat meinen Bruder in dem Dorf in Tibet, aus dem ich komme, nach mir befragt. Und weil sie ihm gesagt haben, dass es besser sei, nichts mit mir zu tun zu haben, habe ich seit 2023 nichts mehr von ihm gehört. Mich erschreckt, dass der lange Arm Chinas bis hierhin, bis nach Europa reicht. Und es bereitet mir Sorgen, dass viele Staaten zu naiv damit umgehen.
Die chinesische Regierung betont, die Vorwürfe, so Einfluss in anderen Ländern zu nehmen, entsprechen nicht der Wahrheit. Was bleibt? Die Erkenntnis, dass weder der Dalai Lama noch Sonam Gonpo bald nach Hause zurückkehren können, weil Freiheit für Tibet in weiter Ferne liegt.
Ja, Tibet seit über 70 Jahren annektiert. Wir haben es gerade gehört, Hongkong auch schon wieder 30 Jahre. Taiwan zittert. Wie, Stefan, siehst du, vielleicht als letzte große Schlussfrage, die Weltordnung mit den Weltmächten rechts, links und in der Mitte Russland?
Also ich fürchte, dass Russland und China verbündet bleiben. Xi Jinping ist ja in Moskau und ist Verbündeter von Putin. Und es könnte sich aufteilen in Autokratien, Feinde der Demokratie und der Rest der Welt sozusagen. Deswegen hoffe ich, dass wir Amerika nicht abschreiben und auch nicht verlieren, sondern dass die an unserer Seite bleiben, wie entschlossen auch immer.
Die Frage ist, ob die Amerikaner uns nicht abschreiben. Das ist ja die Angst.
Ja, ich glaube nicht, die Amerikaner, nicht Trump will das natürlich. Aber ich glaube, das wird zusammenbleiben. Aber dann wird es Interessensphären geben. Und ob das eine bessere Welt ist, ich bin da skeptisch. Also es ist keine gute Zeit für Demokraten und Demokratien gerade.
Nee, es ist alles in Gefahr, alles wankt, alles schwankt. Und das ist ja auch das, was uns alle so verunsichert. Du hast ja gesagt, deine Kinder eben sind auch unsicher und fragen sich, in was für einer Welt sie da gerade groß werden. Ne?
Genau, man macht sich Gedanken, von denen man vor 20 Jahren nicht gedacht hätte, dass man sich die in Europa machen muss.
Leider. Umso wichtiger, dass du uns die Welt weiterhin erklärst. Und zwar bei
Streitkräfte und Strategien
im Podcast. Vielen Dank, dass du hier bist. Hier war es war super spannend mit dir. Und morgen kommt Angelika Nussberger. Sie ist Professorin für Verfassungsrecht. Wird auch sehr spannend. Wäre schön, wenn Sie dabei sind. Es geht weiter mit den Landesprogrammen. Du hast übrigens beim Hamburg-Journal damals angefangen.
So ist es.
Und wir sehen uns morgen. Tschüss.
Bleiben Sie dran.